aus Johannes 3, aber ich springe ein paar Kapitel zurück in Johannes 1. Ich sehe, manche von euch kramen Bibeln raus, das ist schön. Erlebt man nicht überall. Ich kram immer mein Handy raus. Da kann man immer so tun, als hätte man die Bibel-App drauf, wenn man ganz schnell noch was bei Kicker Online schauen muss. Das ist echt so. Ihr kennt das vielleicht, wenn der Prediger anfängt zu reden und man merkt schon, ach, das wird heute ziemlich langweilig. Gut, dass ich mein Smartphone dabei habe. Es könnte nach Bibel-App ausschauen, ist aber Instagram. Also, mache ich zumindest so. Wenn ich merke, eine Predigt langweilt mich total. Also, wenn ihr jetzt da sitzt mit dem Handy, ich bin euch überhaupt nicht böse, weil dann ist es mein Versagen. Dann war ich einfach zu langweilig. Dann ist das echt so ein Impuls, Johnny, da muss ein bisschen mehr Feuer rein. Also ich lese aus dem Johannesevangelium, in dem Kapitel ist auch ein bisschen Feuer drin und ich hoffe, dass davon ein bisschen was bei euch ankommt und euch mitreißen kann. Johannes 1 ab Vers 9. Jesus war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Jetzt könnte ich eigentlich wieder aufhören. Mache ich aber nicht. Weil der Text allein hat schon so viel Aussagen. Wenn ich da jetzt über alles predigen würde, dann würden wir um 12 hier noch sitzen. Ich weiß nicht, wie lange bei euch normalerweise die Gottesdienste sind. Ich habe immer so geguckt, wenn ich Gottesdienst moderiere, zu gucken, nicht länger als 90 Minuten, weil ich merke, dann werde ich ungeduldig. Ich nehme mich immer selber als Maßstab, weil ich kann das nicht, mich in andere Leute so gut reinzuversetzen. Aber ich merke so, ich kann mich dann nicht mehr so gut konzentrieren. Deswegen versuche ich mal nicht zu lange zu predigen. Aber das ist schwierig für Pastoren, weil wir wollen immer so viel sagen. Ihr merkt das vielleicht, ihr geht durch die Stadt, ihr habt das die letzten Tage schon realisiert und es ist überall hell. Abends um 5, du bist so unterwegs, du willst noch mal schnell was einkaufen, du hast gemerkt, es gibt keinen Skyr-Joghurt mehr zu Hause, aber du musst noch richtig Proteine pumpen. Kennt ihr das? Ich habe davon gehört, dass das vorkommen kann. Oder irgendwas anderes, ne? Vielleicht der Worst Case, die Batterie für die Fernbedienung vom Fire Stick ist leer geworden oder so und du weißt nicht, wie du abends an deinem Flachbildschirm Netflix anmachen sollst. Und dann musst du noch mal schnell los. Es ist abends 5:30, halb sechs abends in Deutschland und es wird Licht geballert ohne Ende. Ne, wir reden in letzter Zeit, das ist auch sehr gut so, ich schätze das, wir reden sehr viel von Umweltschutz, aber ich habe das Gefühl, in der Adventszeit, da wird wirklich nicht an Strom gespart. Also wenn ich mir manche Vorgärten anschaue, wie viel dort leuchtet, was das mit der Stromrechnung machen muss. Also ich muss Strom bezahlen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so, wir haben jetzt eine Lichterkette im Wohnzimmer und dann noch so ein paar Kerzen und das ist es dann auch, weil wir irgendwie auch diese Stromrechnung am Schluss noch stemmen können müssen. Und in manche Geschäfte, in manche Kaufhäuser komme ich rein und denke mir, das kann da ja nun wirklich keine Rolle spielen, denn da ist so viel Licht, da werde ich so zugeballert mit Licht, das ist echt unfassbar. Und ich glaube, dass es durchaus einen Sinn dahinter gibt, weshalb wir so auf Licht stehen in der Weihnachtszeit. Also manche Traditionen sind ja doch ein bisschen abgehoben davon, von dem, wo es eigentlich herkommt. Wisst ihr zum Beispiel, warum man in der Osterzeit Eier isst? Weil das Ei ein klassisches kirchliches Symbol für Neugeburt und neues Leben war. Auferstehung. Deswegen essen wir Eier. Ist uns aber nicht bewusst. Das ist zu weit weg. Und auch viele Menschen ist das nicht mehr bewusst, warum wir Licht anmachen in der Weihnachtszeit. Das ist nicht nur, weil es dunkel ist und weil Licht uns hilft, dass wir uns weniger gerne das Leben nehmen. Das ist wirklich so. Also es mindert die Selbstmordquote, wenn wir genug Licht anhaben. Nein. Der Hauptgrund ist natürlich der, dass mit Jesus das Licht in die Welt kam in der Adventszeit. Dieser Text beschreibt das ganz schön. Jesus, das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Er ist der, der in die Welt gekommen ist. Und deswegen finde ich diesen Johannes 1 Text ist für mich ein totaler Weihnachtstext, obwohl er nicht in einer Weihnachtsperikope zu finden ist. In unserer Dunkelheit möchte Jesus hineinkommen und es hell machen. Er wirft Licht auf unsere Sünden und auf unsere Verletzungen. Das sind Sachen, die uns erstmal Angst machen. Und das ist nachvollziehbar. Es gibt ja Gedanken, die du denkst. und bei denen du froh bist, dass kein anderer in diesem Raum weiß, dass du sie denkst. Es gibt ja Gedanken, wo du dir denkst, oh Mann, wenn das meine Ehefrau wüsste oder meine Eltern oder meine Kinder oder meine Schüler. Wenn die wüssten, dass ich da gerne mal dem einen so richtig die Fresse polieren würde. Lehrer können sich sowas schon denken und es gibt ja auch so Schüler, wo man sich so denkt, würde vielleicht auch mal helfen. Es ist gut, dass es nicht erlaubt ist, ne? Aber du denkst manchmal Gedanken, bei denen du weißt, dass es gut ist, dass nur du sie kennst. Und trotzdem ist es Sünde. Und wenn das Licht Gottes auf unsere Sünden fällt, dann ist das nicht dazu da, um uns bloßzustellen oder uns ein schlechtes Gewissen zu machen oder uns fertig zu machen, sondern Gott selbst möchte das alles wegstrahlen, möchte das rausstrahlen aus unserem Leben. Wir wollen gerne unsere Sünden in der Dunkelheit halten, weil wir uns dafür schämen. Wir denken, das darf keiner, wenn die das in der Gemeinde wüssten, dann würden die mich nicht mehr, dann dürfte ich nicht mehr Gottesdienst moderieren. Wenn die wüssten, was ich mir neulich für einen Film angeschaut habe oder wie ich mit meiner Steuererklärung umgehe, wenn die das wüssten. Also wir halten unsere Sünde gerne verborgen, weil wir uns dafür schämen. Und wenn das Licht Gottes in unsere Sündhaftigkeit hineinfällt, dann sorgt das nicht dafür, dass wir in den Bereich monumentaler Scham kommen, sondern es soll uns frei machen davon. Und genauso ist es mit unseren Verletzungen. Also ich meine jetzt nicht nur die Krankheiten, wir beten für Kranke, das ist sehr gut, sondern wir haben ja auch Verletzungen an uns, die seelischer Natur sind, die in unserer Geschichte begründet liegen. Dass wir Themen mit uns herumtragen, manchmal über Jahrzehnte, aus unserer Kindheit noch. Manchmal wissen wir gar nicht mehr, wie die Verletzung entstanden ist. Und wenn das Licht Gottes kommt, die Verletzung verbergen wir vor allen anderen, weil wir diesen schamhaften Moment verbergen möchten vor anderen Menschen. Ich möchte mal so ein Beispiel geben. Es sind wahrscheinlich Menschen hier im Raum, die wissen, ich habe in meinem Leben eine Abtreibung hinter mir. Also ich habe ein Kind bewusst nicht geboren. Und du schämst dich dafür. Ich kann das verstehen. Das ist eine schwere Verletzung, die damals passiert ist. Vielleicht hast du keinen anderen Ausweg gesehen in dieser Situation. Es war damals für dich der einzig gangbare Weg und später plagt dich dein Gewissen, weil du irgendwie merkst, du bist da auch in einem unschuldigen Tod mit beteiligt gewesen. Und Jesus möchte kommen mit seinem Licht in diese Momente, für die du dich zutiefst schämst. Und da geht es nicht darum, dass dann plötzlich alles okay ist. Und wir werden auch weiter mit unserer Geschichte unterwegs sein. Ne? Das ist schon so, das ist ein Teil unserer Geschichte. Auch die Momente, wo Menschen an uns schuldig geworden sind, wo wir mit Krankheit zu tun hatten, wo wir selber schuldig geworden sind, das ist nicht weg. Aber Jesus möchte es heilen. Jesus möchte, dass du ein Verhältnis dazu kommen kannst, auch zu den schweren Verwundungen deines Lebens, dass du plötzlich realisieren kannst, hey, das war ein Teil von mir, das war nicht gut. Das war nicht schön, da habe ich versagt, da haben meine Eltern versagt, da hat mein Partner versagt, da bin ich krank geworden, da bin ich arbeitslos geworden, wie auch immer. Die Momente, die große Krisen sind in deinem Leben und die vielleicht nur du kennst, die niemand anders hier im Raum kennt, da möchte Jesus reinkommen mit seinem Licht, dass du irgendwann zu einem Punkt kommen kannst und sagen kannst, ja, das ist ein Teil von mir, das passiert, das war echt nicht super. Aber in dieser Geschichte spüre ich, dass Gott bei mir war und mich liebt. Dass er mir vergibt und dass er weitergeht mit mir. Das wünsche ich dir, dass du das so als Adventserfahrung machen kannst. Dass das Licht einen Sinn hat. Gott möchte, dass Jesus das Licht aller Menschen ist. Es ist nicht Gottes Willen, dass Menschen im Dunkeln bleiben, oder? Wünscht sich Gott, dass Menschen verloren gehen? Ich glaube, nein. Und wir sind die Menschen, die Lichtträger dieser frohen Botschaft sind. Manchmal sind wir in der Gemeinde oder auch in christlichen Kreisen, auch in der Weihnachtszeit, so beschäftigt, dass wir keine Zeit haben, anderen Menschen noch das Licht Gottes zu bringen. Kennt ihr das? Da hat jede Gruppe eine Weihnachtsfeier. Als Pastor fand ich das schrecklich. Gemeindepastor, und dann musst du zu den Senioren und zur Bibelstunde und zur Jugendgruppe und zum Kindergottesdienst Adventskaffee und dann musst du noch die Senioren besuchen, die nicht kommen können. Das ist alles wichtig, ne? Aber ich dachte, wo kann ich eigentlich mal mit irgendjemandem über Weihnachten reden, der das noch nicht kennt, der noch nicht verstanden hat, dass Jesus eigentlich für ihn in die Welt gekommen ist. Das fand ich für mich total beengend als Gemeindepastor. Jetzt bin ich ja im Landesjugendwerk und habe unter der Woche nicht mehr so viel zu tun. Dafür bin ich immer am Wochenende weg. Aber das ist echt schön zu merken, dass ich auch normale Menschen jetzt wieder treffe. Das genieße ich. Der Bibeltext sagt auch, dass Jesus das Wort Gottes ist. Er wird uns in diesem ersten Kapitel des Johannesevangeliums so vorgestellt, das Wort Gottes wurde Fleisch. Das heißt, Jesus selbst hat sich in die Welt hinein inkarniert. Er wurde Teil der Welt. Das griechische Wort Inkarnation kommt hier ja vor. Also in das Karne ist Fleisch auf Griechisch. In das Fleisch hineinzukommen, ist das, was Jesus getan hat in diesem Text. Weil er Teil wurde unserer Menschlichkeit. Das Wort Gottes selbst. Ich weiß, Wort Gottes ist eine Herausforderung für uns, weil wir damit immer verschiedene Sachen meinen. Mancher meint vielleicht, der Bruder hat uns heute das Wort gebracht. Wenn ihr so aus einer sehr traditionell brüderlichen Tradition, Pietismus vielleicht herauskommt, dann meinen wir damit die Predigt. Einer sagt vielleicht, ich habe heute früh im Wort gelesen, meint die Bibel. Und jemand anders sagt, boah, das Wort Gottes hat mein Leben verändert. Dann meint er in der Regel wahrscheinlich hoffentlich Jesus. Das ist immer so ein bisschen tricky und herausfordernd. Das sind unterschiedliche Arten, wie wir vom Wort Gottes reden. Aber das ultimative Wort Gottes, das eine Wort Gottes, das Fleisch wurde, das war auf jeden Fall nicht die Predigt. Und das war auch nicht die Bibel. Das war Jesus Christus. Und du musst nicht Predigten kennen, um gerettet zu sein. Du musst auch nicht die Bibel kennen. Aber du musst Jesus kennen. Das ist schon zentral. Ich glaube, dass Predigten und die Bibel die hilfreichsten Wege sind, um Jesus kennenzulernen. Also ich will die in keinster Weise herabwürdigen damit. Aber das zentrale Wort Gottes ist doch, dass Jesus in die Welt kam. Jesus wird Mensch. Und das ist das entscheidende Wort der kompletten Weltgeschichte, das gesprochen wurde von Gott, dass sein Sohn einer von uns wird. Jesus ist als Wort Gottes schöpferisch tätig. Wenn Menschen vom Wort Gottes getroffen werden, das erfahren wir immer wieder und du hast es vielleicht auch in deinem Leben schon erfahren, dann geschieht eine neue Schöpfung an uns und in uns. Es ist ein fundamentaler Unterschied, der in unserem Leben geschieht. Etwas Schöpferisches, also Gott selbst, der Schöpfer der Welt, hat nicht 6 Tage lang die Welt geschaffen und dann für immer aufgehört, irgendwie schöpferisch tätig zu sein, sondern in dem Moment, wo das Wort Gottes dein Herz berührt, da geschieht eine neue Schöpfung an dir selbst, eine Verwandlung. Der Bibeltext beschreibt das mit einem anderen Bild, nämlich er sagt, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Das ist die wichtigste Vollmacht übrigens in der Bibel. Also nicht irgendwie die Vollmacht, Dämonen auszutreiben oder Kranke zu heilen oder prophetisch zu reden. Die sind Leute auch da aus einer pfingstlerischen Prägung. Ne? Dort spricht man dann nicht von Vollmacht, sondern von Salbung. Das ist immer ganz amüsant für mich. Das ist nicht das Wichtigste. Die wichtigste Vollmacht, die wir haben können, ist Gottes Kinder zu sein. Das ist viel wichtiger als alles andere. Und nicht alle Menschen sind Gottes Kinder. Habt ihr das gewusst? Vielleicht kennt ihr das, ein altes Lied, Michael Jackson, We are the world, we are the children. Das klingt auch so ein bisschen weihnachtlich. Wir sind nicht alle Gottes Kinder. Gottes Kind wird man erst. Wir sind alle von Gott geliebte Menschen. Wir sind seine geliebte Schöpfung, geliebte Kreaturen. Er hat uns mit viel Kreativität geschaffen. In jedem Menschen kann ich etwas sehen von Gottes Kreativität. Egal, ob er mit Jesus lebt oder nicht. Das spielt keine Rolle. Und ich glaube, dass jeder Mensch auf der Suche ist nach Jesus. Aber erst der Moment, wo ich Jesus als meinen Herrn aufnehme, so beschreibt es dieser Text, und ich will mich einfach an den Text halten. Da, wo das geschieht, da bekomme ich die Vollmacht zugesprochen, Gottes Kind zu sein. Der ein oder andere von euch hat mit Vollmachten zu tun. Manchmal braucht man eine Vollmacht, um was zu entscheiden. Dein Angehöriger liegt krank im Heim. Du hast eine Vollmacht und musst entscheiden, was geschieht jetzt mit ihm, mit meiner sterbensalten Schwiegermutter. Ich habe die Vollmacht. Was mache ich jetzt? Also eine Vollmacht ist eine besondere Macht, die uns zugesprochen wird. Und die Vollmacht, Gottes Kind zu sein, die möchte ich gleich versuchen, euch nochmal ein bisschen zu erklären. Die Bibel sagt, dass der Geist Gottes das entscheidende Kriterium ist, dass wir ein Kind Gottes werden. In Römer 8 heißt es, die der Geist Gottes treibt. Das ist so eine richtige Dynamik, da ist ein Feuer, da ist eine Power dahinter. Die der Geist Gottes treibt, die sind wahrlich Gottes Kinder. Hast du das schon mal erlebt in deinem Leben, dass der Geist Gottes wirklich Power reinbringt und Dynamik? Dass es etwas Antreibendes ist, dass du merkst, oh, ich kann manchmal gar nicht anders. Ich muss nochmal den Refrain singen von dem Lied. Ich muss nochmal anfangen, Gott anzubeten. Ich muss ihn feiern, ich muss ihn bekennen, ich muss ihn loben, ich muss für ihn unterwegs sein. Ich muss ihm einfach nur begegnen, ich muss bei ihm sein. Jesus, 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 Jesus. Der Moment der Sehnsucht ist einer, den der Geist Gottes in uns antreibt. Und vielleicht sitzt du hier und merkst, boah, habe ich zwar mal erlebt, als ich mich vor 40 Jahren habe taufen lassen, aber seitdem war das ein bisschen dünn. Ich erlebe das manchmal, dass wir so als Christen unterwegs sind und diese Dynamik des Geistes Gottes in unserem Leben verloren gehen kann. Ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du merkst, es ist bei dir der Fall, dann streck dich neu danach aus und sag, Geist Gottes, ich will davon wieder mehr haben. Ich glaube, dass es das nicht nur zur Bekehrung gibt. Eigentlich ist das totaler Quatsch. Das müsste doch zunehmen in der Dauer unseres Christseins. Das müsste doch zunehmen. Manchmal nimmt das ab. Wer Jesus aufnimmt, ihm nachfolgt und an seine Errettung glaubt, wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und er wird Kind Gottes. Die meisten von euch wissen das, ne? Das ist jetzt alles ganz einfach. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was ich hier weiß und dem, was ich hier glaube und was mich berührt und bewegt. Manchmal sitze ich drin und höre irgendeine Predigt oder einen Vortrag oder ich lese ein Buch, ein theologisches Buch oder so und lese manchmal einen Satz oder ich höre einen Satz und denke mir, ja, eigentlich ist das klar. Das weiß ich. Vielleicht weiß ich das schon, seit ich Christ bin. Aber irgendwie, jetzt habe ich es erst verstanden. Kennt ihr das? Vielleicht geht es euch heute früh auch mal so. Das wäre schön. Die wichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können, ist die, dass wir Jesus als Gott anerkennen und an seine rettende Macht glauben. Der beste Tag, diese Entscheidung zu treffen, ist immer heute. Ne? Gestern war auch der beste Tag dafür und morgen wird es auch sein. Aber heute ist jetzt gerade heute. Wir sind jetzt im Jetzt. Heißt es in einem tiefgehenden philosophischen Film aus den 80ern, Spaceballs. Ich kann den sehr empfehlen. Wir sind jetzt im Jetzt. Wir haben keine Chance, jetzt im Morgen oder im Gestern zu sein. Also jetzt sind wir im Jetzt. Und jetzt ist die beste Chance, dass wir mit Jesus leben können. Das gilt übrigens nicht nur für den, der das noch nicht tut, sondern auch für den, der das schon tut. Denn wir sind unheimlich gut darin, das tatsächliche Leben mit Jesus aufzuschieben. Ich muss ja noch Kaffee kochen, die Kinder wickeln, für meine Seminararbeit was vorbereiten. Ich muss ja noch was lesen, ich muss noch zum Sport gehen. Ich muss noch mal in die Arbeit. Wir müssen ganz viele Sachen machen. Die sind auch alle nicht schlecht. Ne? Also die meisten. Manche schon. Aber die meisten sind nicht schlecht. Aber wir sind gut darin, das Leben mit Jesus aufzuschieben. Ich kenne das zumindest aus meinem Leben. Ich erlebe das immer so, dass man sagt, naja, du bist ja Pastor. Du machst das ja beruflich, so das Bibellesen und so. Du hast ja den ganzen Tag dafür Zeit. Ich muss sagen, wenn ich einen ganzen Tag im Büro sitze, dann ist es so, dass da regelmäßig das Telefon klingelt, dann steht meine Sachbearbeiterin in der Tür und fragt mich was. Mein Kollege kommt rüber und sagt, ah, wir müssen da nochmal eine Veranstaltung besprechen, es sind noch nicht so viele Anmeldungen oder hast du da nochmal eine Idee? Dann kommt unsere Bundesfreiwilligendienstlerin rein und sagt, Johnny, ich habe mir das Buch von dir ausgeliehen, ich habe da was nicht verstanden, können wir da mal drüber reden? Und das geht so den ganzen Tag, da muss ich noch eine Predigt schreiben, 35.000 E-Mails beantworten. Mittlerweile sind es ja nicht mehr so viel. Das meiste läuft ja, wenn man ehrlich ist, über WhatsApp oder Instagram oder so. Aber irgendwann bist du dann am Abend des Tages da und denkst dir, ich habe jetzt 8 Stunden für Jesus gearbeitet. Aber ich habe relativ wenig Zeit damit verbracht, mit ihm zu reden. Das kann einem Pastor ganz genauso passieren, wie jedem, der im Büro sitzt oder auf dem Bau ist oder Kindergärtnerin ist oder im Altenheim. Also ich bin da überhaupt nicht davor gefeit und es gibt manchmal so Wochen, da sitze ich dann samstags da und denke mir, ich habe viel über die Bibel nachgedacht, aber ich habe kaum in ihr gelesen. Ich habe viel über Gebet referiert, aber ich habe kaum selber gebetet. Das kommt bei mir manchmal vor. Also mir geht es darum, nicht jetzt irgendwie mich selber schlecht darzustellen, damit ihr euch dann vielleicht gut fühlt oder so, sondern wo du dir vielleicht manchmal denkst, ich komme da irgendwie im Alltag nicht dazu, möchte ich sagen, Leute, ich kenne das. Und das ist wirklich nicht so, wenn man hauptberuflich irgendwo im Reich Gottes unterwegs ist, dass man den ganzen Tag nichts zu tun hat und morgens 4 Stunden Lobpreis macht und Bibel liest. Also den Pastor, der das als Lebensstil hat, möchte ich gern kennenlernen, ist meistens Afrikaner. Die sagen, die Gemeinde bezahlt mich fürs Bibellesen und Beten Und das ist mega cool. Also ich bewundere die Jungs, aber und auch Mädels, die das so durchziehen als Pastoren und Pastorinnen. Das ist oft in so afrikanischen Pfingstgemeinden. Aber ich muss irgendwie doch den ganzen Tag irgendwelche Sachen machen. Also, die wichtigste Entscheidung unseres Lebens ist es, dass wir Gemeinschaft suchen mit Gott, dass wir ihn als den Herrn anerkennen. Und das gilt auch für uns, die wir schon mit Jesus leben. Heute ist der beste Tag dafür. Und morgen wird wieder der beste Tag dafür sein. Also es wird immer so sein. Aber der beste Tag ist nicht nach Abgabe meiner Bachelorarbeit. Der beste Tag ist nicht, wenn ich dann endlich mal es geschafft habe, jeden Morgen eine halbe Stunde laufen zu gehen. Dann kann ich anfangen mit, wann mache ich vielleicht mal sowas wie Bibellese. Der beste Tag ist nicht, wenn irgendwann mal dein Mann, den du pflegst, verstorben ist. Es gibt ja so Leute, wo du merkst, die müssen Angehörige pflegen, die Mutter oder den Partner oder so. Und sie leben die ganze Zeit darauf hin, dass er oder sie irgendwann mal stirbt. Würden sie so nie zugeben. Ne? Weil sie sagen immer, ja, ich liebe den ja ganz, ganz arg und so. Aber wir sind oft dabei, dass wir darauf hinleben, was irgendwann passiert, wenn mein Studium abgeschlossen ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich nicht mehr wickeln muss, wenn Gott mir endlich mal einen Partner gegeben hat. Das Leben auf das, was in der Zukunft kommen könnte, dahin. Und ich möchte euch ermutigen, das zu lassen und zu sagen, der beste Zeitpunkt, mit Jesus zu leben, ist immer jetzt, auch in meiner Krisensituation. Wenn du arbeitslos bist, musst du tagsüber Bewerbungen schreiben und du musst zum Arbeitsamt gehen und du musst ein Vorstellungsgespräch führen. Aber vielleicht wäre es sinnvoll, in diesen Tag auch einzuplanen, dass du auch mal betest. Wir haben immer Stress. Es ist immer irgendwas los in unserem Leben. Ich habe mir früher immer gedacht, wenn die Kinder dann mal von alleine baden können oder so, dann wird es entspannter. Oder wenn die mal alleine aufs Klo gehen. Aber es kommt ja immer was Neues. Irgendwie, dann ist immer jemand krank. Wenn man das Gefühl hat, jetzt ist irgendwas geschafft, dann bricht sich jemand ein Bein oder hat Bronchitis. Und wenn bei mir nichts ist oder bei meiner Frau oder den Kindern, dann kommt bei meinen Geschwistern was oder bei meinen Eltern oder bei meiner Gemeinde oder bei meiner Arbeitsstelle. Es ist immer irgendwo Stress im Leben. Weil ich glaube, dass die Welt eine Tendenz hat, also ich bin niemand, der jetzt irgendwie die Welt hasst oder so. Ich liebe die Welt, wisst ihr warum? Weil so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich will halt auch gerne das lieben, was Gott liebt. Also da gebe ich mir so ein bisschen Mühe. Also ich liebe die Welt total, aber ich glaube, dass die Welt eine Tendenz dazu hat, dass sie uns davon abhalten möchte, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und wir haben die Freiheit, uns anders zu entscheiden. Für mich, ich möchte das gerne nochmal versuchen, so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was ist eigentlich die frohe Botschaft von Weihnachten? Wir sind jetzt in der Adventszeit drin, ihr freut euch vielleicht drauf oder hattet schon lange Angst davor. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die mir erzählen, Weihnachten ist die schönste Zeit des Jahres, endlich wieder mit der Familie Raclette essen, endlich Geschenke auspacken. Und dann erlebe ich Menschen, die sagen, Weihnachten ist für mich die schrecklichste Zeit des Jahres, weil an Heiligabend, da spüre ich am stärksten, dass ich alleine bin, dass mein Mann mich verlassen hat. Da spüre ich am stärksten, dass ich Witwe bin oder Single geblieben bin, dass ich eigentlich nicht besonders viele Freunde habe oder dass ich ein zerrüttetes Verhältnis zu meinem Vater habe und wir uns nicht als Familie an Weihnachten sehen. Also das ist total krass, weil diese Ambivalenz eben so stark da ist, dass wahrscheinlich hier im Raum, ich schätze mal, ihr seid 80 Leute, die gerade da sind, das ist jetzt so völlig überschlagen, ich kann mich auch brutal irren, ich war ziemlich schlecht in Mathe, aber vielleicht sind hier 40, 50 Leute, die sagen, jetzt ist die schönste Zeit des Jahres, ich war gestern Abend schon Glühwein trinken und am Weihnachtsmarkt bummeln und ich freue mich mit den Kindern Weihnachtsdeko zu basteln und vielleicht sitzen 30 Leute hier im Raum, die sagen, oh, Weihnachtszeit ist die schrecklichste Zeit, da sind so viele Weihnachtsfeiern und ich werde zu keiner eingeladen. Nur zu dieser schrecklichen Firmenweihnachtsfeier, wo man muss. Und da bin ich auch als erstes weg, sobald man anfangen müsste, für die Getränke selber zu zahlen oder so. Ich weiß es nicht, aber ich verstehe, dass das eine sehr herausfordernde Zeit ist für manche und für andere eine total geniale Zeit. Aber die frohe Botschaft von Weihnachten ist für euch alle gleich. Nämlich, dass Gott einer von uns wurde, dass es sich zu uns hinabbewegt hat. Wenn ich jetzt hier so ein Mikro hätte, mit dem ich rumlaufen könnte, dann würde ich jetzt gerne auf die Bühne gehen und da runtersteigen. Ich kann das hier rausreißen, oder was? Toll, warum habe ich denn die ganze Zeit mit dem anderen Mikro geredet? Also stellt euch mal vor, Jesus ist irgendwo ganz weit oben. Er ist weg. Er ist nicht greifbar für uns.
Und das, was passiert an Weihnachten, ist, dass Jesus herabsteigt und so herkommt, dass er uns in die Augen schauen kann. Der junge Herr, der mich ja vorhin anmoderiert hat, da ist ganz schön schwierig. Ich weiß nicht, wie groß Jesus war. Weil du bist ja wahrscheinlich 1,90 oder so. Aber dass Jesus zu uns auf Augenhöhe kommt und die Bereitschaft hat, jedem von uns in die Augen zu sehen, sich auf unser Niveau herabzulassen. Ich war ja gestern mit Teenies zusammen, habe da eine Teenie-Stunde gemacht und das war eine sehr interessante Teenie-Arbeit. Da war nämlich nur ein Gemeindekind dabei. Alle anderen kein frommen Background. Leute, die haben geredet, also mit einer Sprache, mit einer Menge an Kraftausdrücken, mit Witzen, die so einen rassistischen Unterton oder einen sehr stark sexualisierten Unterton hatten und so. Und die waren alle so 13, 14, 15, die waren nicht alt. Das war echt krass. Ich saß da drin und ich habe denen gestern Abend das gesagt, was ich euch jetzt auch sage. Jesus kommt auf euer Niveau. Das passiert, wenn er Mensch wird. Ne? Also wer waren denn die Freunde von Jesus? Da war Judas, der war gut im Backstabbing. Petrus, der hatte eine Riesenklappe, aber anfangs doch ziemlich wenig dahinter. Jakobus und Johannes, die unbedingt die Ersten sein wollten. Maria Magdalena, da gingen die Gerüchte so von Prostitution über dämonische Besessenheit. Also wo man so, stell euch mal vor, euer Gemeindepastor oder Gemeindeleiter kommt Sonntag, setzt sich in Gottesdienst neben der mit ihm relativ eng befreundeten Prostituierten. Ne? Der ein oder andere Mann kennt die auch schon aus Besuchen, die ihm ziemlich peinlich sind im örtlichen Puff. Und naja, man muss ja realistisch sein. Und das würde passieren und dann denkt ihr, das ist unser Gemeindeleiter. Ach, das ist super, da können wir ja stolz drauf sein. Und dann kommt vielleicht noch ein Steuerhinterzieher, Stadt bekannt, keiner mag den. Das würde so dem Zöllner entsprechen. Also stell ich mal vor, Uli Hoeneß sitzt da vorne. Man kann ja durchaus Respekt haben vor seinem Lebenswerk, ne? Aber ihr müsst euch das so vorstellen, da ist jetzt so der große Finanzskandal aufgekommen, die Stadträtin, die sich unerlaubt 14 Grundstücke gekauft hat und die sitzt, die ist eng befreundet mit dem Gemeindeleiter oder mit dem Pastor, sitzt neben ihm in der ersten Reihe. Mit solchen Leuten war Jesus unterwegs, mit Zöllnern. Die Pharisäer haben ihm das ja vorgeworfen, du gibst dich mit diesem Pack ab. Warum? Und in unseren Freikirchen, wenn ich da so unterwegs bin, dann sehe ich immer ganz viel so freundliche Mittelschichtsleute. Die haben alle so ein, zwei Autos und ein kleines Häuschen. Also die leben in einem ähnlichen Lebensstandard. Und manchmal frage ich mich, wenn die Freunde von Jesus reinkommen würden, dürften die bei uns überhaupt Gemeindemitglieder werden? Wären die überhaupt bei uns aufgenommen? Oder würden die sich vielleicht ganz schön schwer tun, hier reinzukommen? Erstmal, die würden natürlich alle ausschauen wie Syrer. Jesus schaut nicht aus wie von Michelangelo gezeichnet. Ganz sicher nicht. Wenn die alle reinkommen würden, wären die bei uns eigentlich willkommen. Das Faszinierende ist, Jesus gibt sich auf dein Niveau ab und nicht auf das Niveau, das du Sonntag spielst, um in der Gemeinde gut anzukommen, sondern das Niveau, das du in deinem Herzen hast, wo du sagst, da ticke ich eigentlich ganz anders. In der Gemeinde haben die da so eine Lehre, die fand ich schon immer doof, aber ich sage das nicht laut, weil sonst kriege ich Stress. Oder wenn die wüssten, mit wem ich alle schon im Bett war, dann hätte ich hier echt ein Problem. Also es gibt ja so Sachen, die breiten wir in der Gemeinde nicht aus, weil wir uns dafür schämen. Das ist meistens übrigens, also das muss auch nicht jeder wissen, ne? Wo du überall schon mal im Leben daneben gelangt hast. Das ist gar nicht so sinnvoll. Aber das Spannende ist, Jesus möchte nicht mit dir, dem Glaubenshelden, die Gemeinschaft suchen, wenn er Mensch wird, sondern Jesus sucht das Niveau des Sünders. Und ich muss mir auch eingestehen, ich bin jetzt 15 Jahre Christ, nee, nicht schon noch länger, 17 Jahre bin ich jetzt Christ. Ich bin immer noch ein Sünder. Ey, und es gibt immer noch Gedanken, für die schäme ich mich. Und manchmal tue ich auch Sachen, wo ich weiß, ey Johnny, das war echt nicht in Ordnung. Und diesem Johnny begegnet Jesus. Nicht nur irgendwie dem, der Sonntag früh eine Predigt hält und Leute tauft oder zu Jesus führt oder so. Das ist alles schön und gut. Ich glaube auch, dass Jesus sich daran freut, wenn wir ihm dienen und wenn unser Leben ihm Ehre gibt. Aber Jesus begegnet nicht nur dem bibellesenden und zehntenüberweisenden Johnny, sondern auch dem, der Gedanken hat, die ziemlich unkoscher sind. Die frohe Botschaft von Weihnachten ist, Jesus kommt auf unser Niveau herab. Da geht es nicht um Errettung und so, das ist die frohe Botschaft von Ostern. Die können wir dann wann anders bringen. Sondern zu merken, egal wie tief du gefallen bist, auf dieses Niveau kam Jesus runter. Wenn er mit den dämonisch Besessenen, mit den Steuerhinterziehern, mit den Prostituierten, mit denen, die ihn rücklings ermeuchelt haben, unterwegs war, dann kann er mit dir auch unterwegs sein. Ganz sicher. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht heilig genug für Gott bist, dann ist die frohe Botschaft, er kommt in deinen Schmutz hinein. Das Kind in der Krippe, das gewickelt wurde, das seine Windeln ziemlich sicher gefüllt hat mit nicht besonders lecker riechenden Sachen. Ne? Also ist doch klar, Jesus hat seine Windeln voll gekackt als Kind. Das ist doch die Wahrheit. Das geschrien hat, das gestillt wurde von einer viel zu jungen Mutter. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit war Maria deutlich unter 16, wenn man sich damals so Hochzeitsalter anschaut. Dieser Jesus, der eine Pubertät hatte, wahrscheinlich Pickel hatte in dieser Zeit, der mit fragwürdigen Freunden unterwegs war, der sein ganzes Leben lang Single blieb, der in seinem Heimatort verachtet war und am Schluss einen grausamen Tod starb, der ist doch das sichtbarste Zeichen, dass Gott bereit ist, sich auf mein Niveau zu begeben. Und du denkst dir vielleicht, ja gut, das ist vielleicht das Niveau des Pastors, aber was mit mir? Völlig egal. Also zum einen glaube ich, in dem Niveau der Sünde sind wir alle drin. Manche können es besser verbergen. Aber egal, wie tief du dich fühlst und wo du dir denkst, das darf niemals jemand erfahren, Jesus kann da rein. Es wird manchmal nichts daran ändern, dass du dich vielleicht trotzdem mal vor einem weltlichen Gericht dafür, also wenn du jemand ermordet hast, ich finde das übrigens nicht gut, also keine Ermutigung dazu, aber wenn du jemand ermordet hast, selbstverständlich wirst du dafür trotzdem ins Gefängnis gehen müssen, wenn das rauskommt. Ganz klar. Also das nimmt dir Jesus nicht weg. Aber was er dir gibt, ist Würde und Liebe. Zu wissen, auch da, wo ich versagt habe, bin ich trotzdem nicht ungeliebt bei Jesus. Wenn du Angst hast, nicht gut genug für Gott zu sein, weil du viel zu wertlos, zu klein, zu schmutzig, zu hilflos oder zu unscheinbar bist, dann möchte ich dir zurufen, aber ich rufe jetzt leise. Gott steigt auf dein Niveau herab, weil er bei dir sein will. Weil er alles tun wollte, damit du sein Kind werden kannst. Und das ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Amen.